Shalom, Merhaba und Moin Moin zum Zweiten. Willkommen zu einer neuen Folge Schall und Rauch mit Raf Alhamdan und meiner Wenigkeit Sascha Fassbender. Moin Moin auch an dich.
Ja, Tag, Sascha Fassbender, was geht ab?
Ja, mich nervt es langsam.
Dein Urlaub?
Nee, aber ich kann das Moin Moin nicht mehr hören. Ey, zu jeder Uhrzeit, da kannst du nachts ins Taxi steigen, der sagt Moin Moin. Ich weiß, das ist eine Art, das ist so der ihr Ding, so wie so eine Sehenswürdigkeit oder sowas, Teil der Kultur, aber oh, es reicht.
Ey, rede nicht schlecht über meinen Moin Moin. Als waschechte Ostfriesin stehe ich natürlich sehr auf das Moin Moin. Ja. Ich muss auch sagen, wenn ich so auf der Autobahn unterwegs bin und ich sehe so das Autokennzeichen aus Aurich oder ich höre, weiß ich nicht, beim Bäcker jemanden mit Moin, die Fachverkäuferinnen oder Fachverkäufer grüßen, dann gucke ich diese Menschen sehr sehnsüchtig an und spüre instantly so ein Patriotismus in mir aufkommen.
Glaube ich. Aber es ist ja auch so mein allererster bewusster Urlaub in Deutschland. Okay, abgesehen von Berchtesgaden einmal. Aber ich muss sagen, jetzt weiß ich auch warum, weil ich finde es so, also klar, es ist schön und es ist erholsam und so, aber es ist woanders ist schon besser. Find ich persönlich. Also es ist jetzt kein No Offense, ne? Aber
Okay. Warte mal ganz kurz. Ich will jetzt verstehen, warum Sascha Fassbender mit seiner Zeit scheinbar nichts Besseres zu tun hat, als in den Urlaub zu fahren, der ihm überhaupt nicht gefällt, kurz nach diesem Corona-Katastrophenjahr.
Also guck mal, das Ding war ja, wir hatten ja eigentlich Gran Canaria gebucht und wollten wir nicht, weil es ist auch gerade nicht so clever, weit zu reisen. Wir brauchten aber trotzdem mal eine Auszeit und so. Und es ist ja auch schön hier, alles cool. Aber woanders ist schon schöner. Ich kann keinen panierten Fisch mehr sehen. Ich verstehe die Strandkörbe nicht. Verstehst du Strandkörbe? Ich verstehe Strandkörbe nicht. Deutsche Touristen sind sehr eigen. Die tragen alle Steppwesten und Steppjacken. die haben auch immer so Poloshirts von so Yachtclubs an, waren aber noch nie in einem Yachtclub, geschweige denn auf einer Yacht. Das ist so.
Hammer. Ja, aber weißt du, was das Ding ist? Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich mag es sehr, sehr gern in Deutschland Urlaub zu machen. Es gibt hier schon ziemlich geile Ecken und man muss gar nicht so weit fahren.
Ja.
Das Problem daran sind ja nicht die Orte, sondern die Deutschen. Weißt du, was ich meine? Also bei mir ist das zumindest so. Ich versuche dahin zu gehen, wo ich ganz, ganz weit weg von meinem Alltag bin. Und dazu gehört natürlich auch eine andere Sprache.
Ja, ja.
Und deswegen, ich bin ein riesiger Algarve-Fan. Ich liebe Portugal. Da gibt es vor allem viele Briten. Die sind Vollkatastrophe. Aber die sind halt, weißt du, die machen ihr Ding, weißt du, und ich mache so mein Ding. Und ich habe immer das Gefühl, wenn du mit anderen Deutschen im Urlaub irgendwie bist, die haben nicht nur Erwartungen an den Reiseveranstalter, die haben auch Erwartungen an alle anderen Menschen, die gerade zur selben Zeit vor Ort sind. Und ich denke mir so, shut the fuck up und verpiss dich so. Ja. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Ich brauche wirklich diesen krassen Abstand. Aber wenn es jetzt nur um die Region geht oder nur um den Urlaubsort an sich, dann kannst du in Deutschland schon ziemlich geil urlauben.
Ja, voll. Es ist ja, also wie gesagt, es ist ja auch schön. Es ist vielleicht wirklich dieses, für mich ist halt auch Urlaub, wie du schon sagst, so raus aus dem Alltag, raus aus den Routinen, andere Sprachen hören, andere Kulturen kennenlernen. Und das ist halt hier nicht so ganz der Fall, aber es ist hier im Norden beziehungsweise an der Ostsee ist es halt nochmal anders als in NRW, das auf jeden Fall, aber es gibt auch viel Ähnlichkeit.
Ich habe immer so das Gefühl, also du bist ja jetzt gerade am Timmendorfer Strand, ne?
Ja.
Das ist so elitemäßig irgendwie.
Ja.
Das ist so dieses Sylt-Ding. Und das ist für mich so, die Leute sind gar nicht da, um zu urlauben oder zu entspannen, sondern damit sie sagen können, ja, ich war auf Sylt oder ich war am Timmendorfer Strand.
Ja, ja, ja.
So, das hat so was ganz so, voll eh. Und ich denke mir die ganze Zeit, boah, ihr seid, Aber, also ich glaube, die Orte an sich sind wirklich wunderschön und das macht ja auch Spaß und so. Aber, du hast gerade die Strandkörbe angesprochen, ne? Ich finde, die stehen sinnbildlich für diese ganze Scheiße. Die sind übertrieben teuer. Die sind übertrieben teuer und total ungemütlich. Und du bist voll eingekesselt und das auch noch an einem Strand. Ja. Und ich denke mir, warum? Warum?
Ja, du zahlst da 15 Euro und sitzt in einer Brotdose. Also meine Freundin hat das sehr treffend gesagt, das ist sehr... es ist gar nicht gemütlich. Du liegst nicht, es ist richtig schlecht für den Rücken. Ich bin ja jemand, da muss ich gestehen, ich kriege ja sehr schnell Sonnenbrand. Das heißt, ich muss das Ding auch zur Sonne hindrehen, also beziehungsweise mit dem Rücken zur Sonne hin. Du verstehst, was ich meine. Damit ich mehr Schatten habe. Und dann musst du dieses gewaltige Teil, diesen riesigen Schrank, musst du drehen, um Schatten zu kriegen. Was soll das? Das ist doch voll umständlich.
Ist dir aufgefallen, dass Strandkörbe original einfach nur in Deutschland ein Thema sind?
Ja, wirklich. Auf Mallorca hast du halt diese Liegen, die unter Schirmen liegen. Und fertig. Ja, aber es ist auch nett hier. Aber sinnbildlich habe ich nachher, deswegen müssen wir uns ein bisschen beeilen, einen Tisch beim Spanier reserviert.
Ah, hast du gut gemacht. Ja, wir beeilen uns. Wir machen ganz fixe.
Ja.
Aber erzähl mal, wie ist denn das Wetter bei euch? Weil wir hatten jetzt hier tatsächlich in Nordrhein-Westfalen eine richtig krasse Sommerwoche.
Ja, hier auch die ganze Zeit Sommer. Also von unserem ersten Tag, wo wir aufgenommen haben, bis heute. Nur heute ist der allererste Tag, wo so ein bisschen bewölkt ist. Mit auch ein paar regnerischen Phasen. Boah, ich komme gerade voll in diesen Wetterberichtsstil. Also ich sehe da hinten auch so ein paar graue Flecken. Deswegen habe ich mich auch tatsächlich jetzt auf den Balkon gesetzt, falls es regnet, damit ich nicht hier mit dem Diktiergerät irgendwie durchs Hotel rennen muss. Habe ich mich hier eher unter ein Dach gesetzt, um auf Nummer sicher zu gehen.
Hast du gut gemacht. Es hat bei uns auch geregnet. Und ich muss dazu sagen, ich war, die Fitnessstudios haben wir jetzt auch wieder auf. Mhm. Und ich war gestern das erste Mal wieder und heute war ich. Und dann, ich laufe zu meinem Fitnessstudio. Ne? Das dauert so 30, 40 Minuten ungefähr. Und ich laufe so hin, weil dann spare ich mir das Aufwärmen im Studio. Lauf da so gemütlich hin, ne? Hab so Spaß, so Musik auf den Ohren und so, komm dann an, mach so mein Ding. Und dann gehe ich und als ich gegangen bin, hat es total angefangen zu schütten.
Und dann bist du schneller gegangen.
Ich hatte natürlich keinen Regenschirm. Ich hatte natürlich keinen Regenschirm und nichts dabei, aber es war so ein geiles Gefühl, weil wir haben heute, keine Ahnung, ich glaube 26 Grad oder sowas. Und das war nicht so ein harter Regen, sondern so ein ganz angenehmer Sommerregen, weißt du?
Ja.
Es hat richtig, richtig Spaß gemacht. So, ich bin 20 Minuten einfach durch den Regen gelaufen. Es war jetzt kein Monsun oder so. Und dann war mir das aber ein bisschen zu eklig und dann habe ich mich dann doch für ein E-Roller entschieden, der dann auf der Straße stand. Und da habe ich gedacht, mein Gott, die Scheiße ist wirklich praktisch.
Im Regen? Weißt du, wie gefährlich das ist, wenn du da wegrutschst? Raff.
Ja, aber das war jetzt nochmal, das war kein Monsun, sondern wirklich war ein leichter Regen. Das war schon okay, das hat gepasst. Ja. Und ich war auch hoch motiviert, weil ich so beim Sport war. Und bin jetzt hier angekommen, um mit dir aufzunehmen. Und habe mir vorher natürlich noch den Sub des Tages gegönnt.
Warst du nicht beim goldenen M, ja?
Nee, weil ich dachte mir, Alter, ich hatte irgendwie Bock auf einen Zap und ich habe auf leerem Magen Sport gemacht, was ich sonst nicht mache. Ich habe tatsächlich jetzt der zweite Tag, ja, und deswegen habe ich mich dann doch jetzt eben für Subway entschieden, mit extra viel Soße natürlich, damit der ganze Tag hinfällig ist beim Sport. Aber nee, ich mache es ja vor allem für meine Psyche und die hat es gerade dringend nötig. Aber ich habe gemerkt, dass ich jetzt nach zwei Tagen direkt richtig, richtig harten Muskelkater habe und es fühlt sich richtig geil an.
Ja, glaube, das werde ich auch haben. Also ich werde wieder 3-4 Wochen brauchen, um richtig reinzukommen, routiniert ins Training. Aber ich muss sagen, dieses Scheiße fressen, das kann ich dann gar nicht, weil also das ist bei mir so das Gegenteil eines Teufelskreises. Das ist so ein positiver Kreis quasi. Ich esse was Gutes, weil ich mir denke, boah geil, du gehst zum Sport und dann macht dein Körper was aus diesem Essen. Und komme vom Sport und denke mir wieder, boah, du musst jetzt Gutes essen, damit es nicht umsonst war. Und so von Training zu Essen, zu Training zu Essen, wird es immer gesünder und immer besser irgendwie. Also es ist irgendwie, aber bei dir ist es andersrum.
Bei mir? Na, ich muss tatsächlich, also klar, natürlich mache ich das auch eben, um mich stärker zu fühlen, fitter zu fühlen, um eine bessere Figur zu kriegen und so. Aber allen vor, also wirklich Nummer 1, was Sport angeht, gerade für Frauen, ne? Also wirklich gerade für Frauen, ist Sport, das macht so viel mit deiner Haut. Also in erster Linie mache ich das auch wirklich für meine Psyche. Ich merke, das hilft mir. Das war schon immer so, ne? Und ich bin so ein Mensch, ich brauche das. So beim Sport, das ist auch, weißt du hast dann mal so anderthalb, zwei Stunden, wo du an nichts anderes denkst. Du bist einfach nur da, du existierst und machst deine ganz simple Routine einfach, ne? Oder machst deine Übungen, die du kennst, und du spürst einfach deinen Körper und du merkst, dass es bei dieser Einheit schon leichter geht als beim letzten Mal, und du steigerst dich und du erreichst, ob du willst oder nicht, du erreichst einfach Ziele und du spürst Erfolge. Ja. Und das ist das, was mich so hält, weißt du, es ist gar nicht so sehr, so dieser sportliche Erfolg, sondern eher so meine psychologische Hilfe. Und ich schwöre darauf, das war immer so, wenn ich eine Zeit lang Sport gemacht habe, bei mir ist das so intervallmäßig, immer dann, wenn ich Sport mache, habe ich eine super tolle Haut.
Ja, ich freue mich drauf. Das kommt vielleicht auch vom Schwitzen so ein bisschen, weil das ja auch so ein Reinigungsprozess ist. Reinigung der Poren.
Und ich fühle mich auch so hübsch. Ich fühle mich so hübsch danach, weil meine Wangen immer so rot sind.
Natürlich haben Frauen das auch, aber ich weiß ja nicht, was du trainierst, aber ich habe danach immer so einen Pumped-Effekt. Wenn ich in die Umkleide gehe und in den Spiegel gucke, denke ich mir immer, oh Arni, was machst du denn hier? Weil du halt dann kurz danach ist halt wirklich alles aufgepumpt, das geht natürlich dann wieder weg, ne? Aber das fühlt sich halt, das ist halt auch motivierend, ne? Du guckst in den Spiegel und denkst dir so, boah, bosshaft, wenn ich es weiter so mache, bleibt das vielleicht irgendwann mal.
Ja, das ist wirklich spannend, ne? So das Verhalten und die Gefühlswelt von Menschen im Fitnessstudio. Ja. Also ich, mit Sicherheit wird es diese Frauen gehen, also mich macht es auch irgendwie an, es ist so ein aufgepumptes Gefühl, aber im Sinne von, weißt du, woran ich das bei mir merke? Daran, dass ich unheimlich gerade stehe und auch gerade mich bewege. Ja. Also so, alles ist angespannt, aber nicht im Sinne von so verspannt, sondern so, mein Gang ist aufrecht, so ich strecke die Brust raus, mein Rücken ist gerade, ich heb irgendwie den Kopf, also alles ist so im Modus, weißt du? Ja. Und ja, das ist wirklich geil. Lustigerweise schaue ich jetzt so gefühlt alle 20 Minuten in den Spiegel, um zu gucken, ob mein Hintern ein bisschen größer aussieht.
Raff, du hast einen Arsch mit Potenzial.
Ja, aber was soll ich dir sagen? Ich muss da noch dran schrauben, sag ich mal so.
Ja, aber jetzt mal unserer journalistischen Sorgfaltspflicht nachzukommen. Wie war denn das erste Mal im Gym nach dem Lockdown?
Ganz anders, als ich erwartet habe.
Was hast du erwartet und wie war's?
Also ich war ja direkt am allerersten Tag da, wo man wieder durfte. Und ich habe ehrlich gesagt gedacht, das Fitnessstudio wird full.
Ja, hätte ich auch
gedacht.
Ich
war an diesem ersten Tag, ich habe dieses Fitnessstudio, da war ich auch vor Corona-Zeiten schon. Ja. Ich habe das noch nie so leer gesehen. Mir ist erstmal bewusst geworden, wie riesig das irgendwie ist. Ich glaube, ich habe mit 5 anderen Menschen dort trainiert.
Ach, krass.
Also das war wirklich total ruhig und ich habe gedacht, gut, vielleicht braucht das ein bisschen und dass sie wissen, okay, es geht jetzt wieder los.
Ja.
Aber nee, also auch jetzt zum Beispiel heute wieder war also ein bisschen mehr, ja, ein paar Leutchen mehr, aber es ist auch, alle gehen sich aus dem Weg. Also keiner, so du merkst das auch richtig an den Geräten, also man versucht auch, wenn jemand an einem Gerät steht, nicht gleich das unmittelbar nächste Gerät daneben zu nehmen. Ja. Und es ist auch so, dass die Geräte so ein bisschen auseinandergezogen wurden. Also du hast generell ein bisschen mehr Platz sozusagen dazwischen. Und es stehen jetzt überall auf der, also ich muss sagen, ich trainiere kein, also ich mache kein Cardio-Training, ne? Ich mache eigentlich nur Krafttraining.
Ja.
Und auf der Trainingsfläche stehen überall so kleine Tische mit Desinfektionsmitteln, weil jetzt wirklich alle Geräte sauber gemacht werden müssen. Also nicht nur so ein Laufband oder so ein Crosstrainer, sondern eben wirklich jedes Gerät, das du benutzt. Und dann stand ich vor dem Problem, dass ich stand an, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, damit trainierst du deine Oberarme. Also ist praktisch so eine Art Seil. Und dann packst es an beiden Enden und du hältst die Oberarme straff an deinem Oberkörper und ziehst sozusagen mit den Unterarmen diese zwei Seilenden sozusagen runter. Weißt du, welches ich meine? Und das ist ja ein richtiges Seil und das packst du unten an diesen Gummienden sozusagen.
Und das dann ist eklig, das war auch schon vor Corona ein bisschen eklig, dieses Seil.
Ja, aber ich muss dazu sagen, ich habe es halt trotzdem benutzt und gemacht und dachte ich mir, ich werde doch jetzt unmöglich ein Seil aus Seilmaterial, was auch immer das ist, ich werde das auch nicht desinfizieren. Also ich kam mir irgendwie bescheuert vor, weil du fühlst dich wirklich wie eine Putzfrau. So die Hälfte deiner Zeit bist du damit beschäftigt, Dinge sauber zu machen.
Ja, das ist noch so ein bisschen uncool. Deswegen trainiere ich auch mit Handschuhen, um das so ein bisschen zu umgehen. Aber ich habe auch schon vor Corona mit Handschuhen trainiert. Und deswegen habe ich...
Ich habe das nur gemacht mit den Handschuhen, damit ich keine Hornhaut an den, genau. an den Händen bekomme.
Ja, ist bei mir auch so. Habe ich auch deswegen gemacht. Aber das ist insofern nützlich. Also ich desinfiziere halt tatsächlich dann auch nur die Dinge, die ich mit meinen Fingerkuppen berühre. Ich weiß gar nicht. John Reed meldet dich bei mir, wenn ich etwas falsch mache. Aber ich glaube, ich denke mal, das ist in Ordnung.
Wer ist eigentlich dieser John Reed? Gibt es John Reed wirklich? Oder ist das einfach nur eine abstruse Marke, die man so genannt hat?
Also ich hab's mal gegoogelt. Ich meine, es ist ein Autor und dementsprechend, ich glaube nicht, dass ich eine Fitnesskette nach einem Autoren benennen würde. Das wäre doch etwas... Ich werde mal nachfragen. Ich werde dir mal nachgehen. Ja. Ich werde das mal recherchieren. Ob die sich vielleicht doch nach einem Autoren benannt haben oder ob ich da vielleicht den falschen John Reed gefunden habe. Aber das hat mich tatsächlich nämlich auch mal interessiert.
Ja, und tatsächlich muss ich auch sagen, was ich sehr schön fand, ich kam mir heute beim Sportmachen ziemlich sexy vor, weil noch so 2-3 andere Frauen in meinem Alter irgendwie da waren und auch so, also mir auch ein bisschen ähnlich sahen, komischerweise. Also so schwarze Haare und bla bla und hin und her und so. Und dann waren wir so, wir paar Frauen waren so verteilt in diesem Fitnessstudio, so voll fokussiert. Ich habe das so genau beobachtet. Und die Typen, die da waren, die haben uns natürlich alle sehr krass abgecheckt, ne? Das muss ich schon sagen. Also je weniger Leute in so einem Fitnessstudio, also sagen wir mal so, Freunde der Sonne, das Flirtpotenzial ist im Fitnessstudio, glaube ich, gerade extrem hoch.
Echt?
Ja, total. Überleg mal, alle waren im Lockdown, alle pumpen sich da auf, alle konzentrieren sich auf sich gewissermaßen, aber sind ja auch irgendwie gemeinschaftlich an einem Ort, um dasselbe zu tun. Also du merkst schon so, trotz irgendwie dessen, dass man respektvoll diese Distanz hält, wegen dieser Scheißpandemie, sind auch alle sehr, sehr bereit zu kommunizieren und auch miteinander zu sprechen und auch andere Leute anzusprechen. Also das ist schon so.
Okay, kleines Experiment. Also ich habe ja gelernt, wenn du eine Frau anständig ansprechen willst, dann sprich sie so an, dass du sie quasi nicht ansprichst. Also sagst jetzt nicht, ey, boah, du bist mir aber positiv aufgefallen, ich finde dich aber geil, sondern du sagst sowas wie, ey, also wenn du jetzt in einem Café bist, ey, bist du öfter hier, kannst du mir irgendwie ein Gebäck empfehlen, keine Ahnung. Also um in ein Gespräch zu kommen, wie Menschen halt. Also sprichst du so an, wie du auch einen Typen ansprechen würdest, wenn du dich aber für Frauen interessierst. Wie müsste man denn dich, Raf, im Fitnessstudio ansprechen?
Also um erfolgreich zu sein, damit meinst du?
Mhm. Also niveauvoll und ist schwierig, ne?
Ich habe gar keine Antwort darauf, weil ich, ich glaube, dieses Problem habe ja nicht nur ich, sondern die meisten Frauen. Wenn du als Frau schon merkst, okay, der findet dich toll, dann hast du schon gar keinen Bock mehr. Deswegen stehen hast du dich noch nie gefragt, warum dieses Arschloch-Prinzip dann doch schon recht häufig zutrifft? Das ist nicht so, dass wir Frauen Arschlöcher wollen. Wir wollen einfach nur keine Hunde, die uns hinterherlaufen, verstehst du?
Das verstehe ich.
Und das ist das Schwierige. Das ist ja, und das muss ich ja auch jedem Mann lassen, ne? Das ist so unheimlich schwierig, eine Frau anzusprechen, ihr das Gefühl zu geben, weil wir wollen das ja. Das ist, wir sind so ein beschissenes Geschlecht. Wir sind wirklich kompliziert. Wir sind so kompliziert, dass ich mich selber, dass ich selber als Frau sagen muss, wir machen uns unnötig das Leben schwer.
Aber es gibt ja,
aber als Frau?
Es gibt ja Interesse zeigen und Interesse zeigen. Also du kannst ja geiern oder du kannst einfach mal gucken und überlegen, ja komm, ich quatsch mal mit ihr. Also weißt du, was ich meine? Du kannst ja auch richtig eklig geiern. Kann ja, das kann ich verstehen dann.
Ja, natürlich, aber auch das Ansprechen muss halt gekonnt sein. Ne? Also ich kann einen Tipp geben, oder als Mann würde ich das immer so machen. Niemals von dir selbst erzählen und einfach immer nur Fragen stellen. Einfach nur Fragen stellen. Also bring die Frau dazu, einfach über sich zu reden. Wir Frauen mögen das. Wir reden gerne und wir reden auch gerne über uns. Und so kommst du auch nicht in die Bredouille. Also so minimierst du das Risiko, dumme Scheiße zu reden, weil das tut dir in der Regel ja einfach, weißt du?
Und oft
ist es ja auch, ne, man will sich irgendwie zeigen, man will ne, irgendwie auffallen oder man will zeigen, keine Ahnung, ich bin der Geilste und du musst mich jetzt toll finden und so Scheiß. Mach das. Das ist taktisch sehr, sehr unklug. Ich finde es auch sehr unklug. Ey, das darf man als Mann, finde ich, niemals machen. Ey, niemals dein Reichtum präsentieren. Ich finde, das wirkt immer so, als wenn du selbst schon weißt, dass deine Persönlichkeit so scheiße ist, dass du mit ihr alleine nicht punkten wirst.
Du wirst dann versuchen, mit anderen Dingen zu punkten. Was ist eigentlich das Pendant zum Misogyn? Also gibt es einen Fachbegriff für männerfeindlich? Weil das war gerade hier und da schon ein bisschen uncool.
Warum? Was war daran uncool? Ich habe mit dir gesprochen wie mit einer Busenfreundin.
Ja, genau. Du weißt, was ich meine.
Egal, ich sag mal so. Nein,
du hast ja deine Gründe, dass du das sagst, was du sagst. Also alles cool.
Vielleicht müssen wir einfach dazu übergehen, dass Frauen einfach mal die Initiative ergreifen und Männer ansprechen.
Das wäre mega.
Ich habe das ja schon einmal getan. Das habe ich dir erzählt, ne, vom letzten Jahr.
Echt?
Ja, als ich im Café saß, ich habe die ganze Zeit mit einem Typen geflirtet, der in einem anderen Café saß. Also es war das Café gegenüber und wir haben die ganze Zeit diesen Augen, also ne, es war klar, was los war. Und also es verging bestimmt 20 Minuten und ich dachte mir, warum kommt er denn jetzt nicht rüber? Ich habe das nicht verstanden. Und ich weiß nicht, ob das ein Trick war, es war ein verdammt kluger Typ, weil ich habe dann irgendwann bezahlt und dachte mir, okay, wenn das so ist, dann werde ich das tun. Und dann bin ich einfach zu ihm, also ich habe bezahlt, bin gegangen und bin sozusagen an seinem Tisch vorbeigelaufen. Dann habe ich ihm einfach eiskalt ins Gesicht geguckt und gefragt, wartest du auf jemanden? Und was hat er gemacht? Er hat cool reagiert, er hat sofort den Stuhl neben sich zurückgezogen, hat mir was zu trinken bestellt und wir haben uns, weiß ich nicht, eine halbe Stunde oder so unterhalten. Es hat mir wirklich Spaß gemacht, das mal zu machen. Ich habe es auch gemacht, um es einfach mal gemacht zu haben.
Ja.
Mädels, es lohnt sich. Ich glaube, Männer sind nicht nur unglaublich dankbar dafür, sondern auch sehr überrascht. Und dieser Überraschungseffekt sorgt dafür. Also wir haben dann dieses Getränk zusammen noch getrunken und ich habe ihm auch meine Nummer gegeben. Und dann waren wir, also wir sind auch tatsächlich dann zusammen mal ausgewesen. Und er war so charming und er war so, ja, fast schon dankbar dafür und hat sich so geehrt gefühlt und konnte sein Glück gar nicht fassen, dass eine Frau, und es ging überhaupt nicht um mich, glaube ich, sondern einfach, dass eine Frau ihn überhaupt also dass ich das als Frau gemacht habe. Aber also, wo ich sagen muss, ey Bro, das war so ein unglaublich kluger, total attraktiver Kerl, weißt du, der war alleine unterwegs an dem Tag, ja. Und der war mit einem Sportrad da. Ich muss dazu sagen, das war ein Schwarzer. Und irgendwie hat es mich fasziniert, diesen schwarzen Mann zu sehen, der so wunderschön aussah und auf so einem sportlichen Rad unterwegs war, wie er da saß, allein im Café und sein Weißbier getrunken hat.
Oh.
Es war ein Bild für die Götter. Ja.
Es war
schon gut.
Jeder Mann, der vernünftig ist, sollte ja auch oder tut es hoffentlich auch auf selbstbewusste Frauen stehen. Also ich meine, warum nicht den Spieß mal umdrehen? Warum muss dann immer alles so traditionell sein und der Mann muss den ersten Schritt machen und der Mann muss auch den Heiratsantrag machen und bla bla bla. Warum?
Ach, das finde ich aber schon. Ja, weißt du, was komisch ist? Also ich habe es auch nur, sagen wir mal so, ich bin halt hin und habe ihn halt gefragt,
ja. Wartest
du auf jemanden? Und er wusste in dem Moment, wie zu reagieren ist. Ich habe von dem Moment an, also ich habe nichts anderes gemacht, als ihm diese Frage zu stellen. Er zieht den Stuhl zurück und von dem Moment an ist es wieder in die klassische, ich sag jetzt mal klassische Rollenverteilung geswitcht. Und das wollte ich ja auch und das ist ja auch gut so. Also es geht nicht darum, irgendwie den Mann zu imitieren oder sowas, ne? Und du darfst da auch nicht so forsch rangehen. Wenn du dich traust und selbstbewusst bist und das einfach mal, ich hätte mich total blamieren können und mir war dieses Risiko bewusst und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass so einige Männer das auch nicht so cool finden, wenn sie im Prinzip klar gesagt kriegen, mach doch mal.
Ja.
Ich hätte es jetzt auch nicht gemacht, hätten wir nicht die ganze Zeit über die Cafés sozusagen miteinander geflirtet und die ganze Zeit den Augenkontakt gehalten und so. Also ja, aber es hat einfach Spaß gemacht und ich kann das wirklich jedem Mädel empfehlen. Mach das mal. Ja. Ruhig auch mit dem Risiko, dass du einen Korb kriegst. Ist egal. Einfach das mal zu machen und vielleicht diese krasse Dankbarkeit zu spüren oder diese Überraschung. Oder eben ein, nee, hör mal, ich hab eine Freundin oder keinen Bock oder du bist nicht mein Typ. Egal. Mach das, das macht Spaß.
Zieht man dann eigentlich, also die Situation war wahrscheinlich präpandemisch, aber zieht man dann dafür eigentlich den Mundschutz aus? Damit, nee, damit der auf, Gegenüber das sieht, das bin jetzt ich, oder lässt man den an? Das finde ich wiederum spannend.
Das war tatsächlich im letzten Sommer. Da hatten wir Corona, aber da waren die Cafés auf. Da konntest du draußen ja auch sitzen.
Also und wie jetzt.
Ich bin ich habe aber das Gefühl, dass es jetzt irgendwie, also dass die, ja, ich kann es nicht genau beschreiben. Es fühlt sich auch an wie ein anderes Leben irgendwie. Ich frage mich, habe ich dir davon gar nicht erzählt?
Wovon jetzt?
Ja,
davon, ach so, von der Geschichte eben. Nee. Also ich höre das gerade zum ersten Mal.
Das ist der, der mir den Apfel vom Baum geholt hat.
Höre ich auch zum ersten Mal.
Verarschst du mich?
Nein. Höre ich zum ersten Mal.
Krass, dabei erzähle ich dir doch immer alles.
Ja, es ist witzig. Wir quatschen über Gott und die Welt, aber nicht über den Schwarzen, der dir den Apfel vom Baum geholt hat. Das ist auch grenzrassistisch irgendwie, oder?
Also, gesagt. Ja, ich muss jetzt so, warum? Warum ist das rassistisch? Weil er schwarz ist, kann ich da nichts für, dass er schwarz ist. Er sieht gut aus und war voll mein Typ, was soll
dass
ich sagen?
Dass er dir einen Apfel vom Baum pflückt, hol dir den doch selbst herunter.
Ey, du bist so ein unromantischer Mensch. Wir haben uns ja dann zu einem Date getroffen. Ja. Ich muss dazu sagen, wir haben uns kein weiteres Mal getroffen, aber es lag nicht daran, dass das Date nicht gut war oder so. Also wirklich ganz, ganz toller Mann. Wir waren dann in Dormagen-Zons verabredet und Dormagen-Zons, wunderschön, kann ich nur jedem empfehlen. Die Altstadt ist richtig, richtig toll. Wir sind da abends halt zu spazieren gewesen, wir waren vorher noch essen und so. Und wir sind an Apfelbäumen vorbeigelaufen und aus irgendeinem Grund hatte ich Bock auf diesen Apfel. Und er geht dahin und holt mir einfach den Apfel darunter. Und das war sehr romantisch, das war sehr süß. Und ich habe, jetzt kommt's, ich habe den Apfel komplett gegessen, aber komplett tutto, ne? Bis auf den Stiel, den habe ich nicht. Ja, bah. Ich habe den komplett gegessen. Bis auf den Stiel, weil ich das immer so mache. Und es ist wirklich eine Diskussion darüber entstanden, inwiefern man eigentlich den Apfel auf isst.
Ja, ich will auch nicht wissen, wie der Stuhlgang danach war. Was dann sehr unromantisch wäre. Aber ganz andere Frage. Okay. Wie nennst du, also normalerweise bleibt ja was vom Apfel übrig, ne? Das eine Ende, das andere Ende und in der Mitte die Kerne. Wie nennst du diesen Überrest? Weil da gibt es ja ganz viele verschiedene Begriffe für. Was sagst du dazu?
Apfel.
Wie ab? Nein. Es gibt doch Leute, die sagen dazu Apfelkitsch oder die sagen, also weißt du, was ich meine? Es gibt doch verschiedene Begriffe. Wie nennst du es? Apfel?
Es ist ein Apfel. Apfel ist Apfel. Ja, aber es gibt den Apfel und den Apfelstiel.
Und das, was davon übrig bleibt nach dem Essen, das ist für dich...
Hä, was bleibt denn nach dem Essen übrig davon?
Naja, in der Mitte diese Kerne, dann der
ich
Stiel.
Ich esse Kerne mit.
Bah, was bist du für ein...
Ich esse alles. Bah. Sascha, hör mit bah. Zu. Ich All esse wirklich eat, alles. Ich esse alles. Alles bis auf den Stiel. Alles.
Bah. Ekelhafter Mensch, ey.
Das haben mir so viele Leute schon gesagt, aber ja, ich esse wirklich teilweise richtig eklige Sachen. Weißt du, was ich auch tue? Oh mein Gott, das wird so eine Cringe-Folge und ich sehe jetzt schon Jenks lachen. So, ich weiß jetzt schon, dass er sich nicht darüber amüsiert. Shoutout an Jenk an dieser Stelle.
Ja, aber warte mal, dann bist du also ein Mitschalenesser. Isst du Kartoffeln, Gurke, Birne, alles auch immer mit Schale?
Was für Schale, Bro? Das ist Obst.
Ja, ich auch. Ich esse das auch immer alles mit Schale. Aber es gibt ja Menschen, die machen immer die Schale ab. Sprich, das, was am gesündesten ist, machen die ab. Das ist gesund. Das mache ich ab.
Weißt du, was ich gar nicht mag? Wir haben, also jetzt mit Corona hat sich das, glaube ich, muss ich zugeben, kann ich das jetzt nachvollziehen, aber so übertrieben, also so Menschen, die so Angst vor Keimen haben oder so Angst, also so sich so übertrieben unnötig ekeln vor Dingen, weißt du?
Ja.
Also wie zum Beispiel das, also ich respektiere natürlich, dass du das eklig findest, Apfelkerne zu essen, aber weißt du, ich finde, wo ich mir denke, so oh mein Gott, so come on, weißt du, was ich meine?
Ja. Meinst du, das kommt daher, dass sie deswegen die Schale abmachen? So aus Ekel vor Keimen und weil da Menschen mit ihren Fingern dran waren?
Ich weiß es, also es, warum wäschst du das nicht einfach? Ja, wo ist das fucking Problem?
Ja, ja, ist so. Mach ich auch.
So, also ich muss gestehen, ich bin auch so eine ganz eklige, ne? Also ich beiß auch mal in so einen Apfel, den ich jetzt noch nicht gewaschen habe.
Ja, aber Dreck reinigt den Magen, das härtet doch auch ab.
Ich schwöre, ich mach das. Ja, aber ich schäme mich nicht. Es ist, wie es ist. Und ich lebe bis heute. Aber und ich bin ja auch eigentlich nie krank, muss ich gestehen.
Ich auch. Ey, Mutprobe. Das nächste Mal, wenn wir uns sehen, beißt du in eine Zwiebel rein, aber mit Schale.
Bah, nee.
Weißt du, was so eklig bist du dann doch wieder nicht, ne?
Na, das kannst du bitte. Ne? Eine Zwiebel ist nochmal was anderes. Aber da fällt mir ein, weißt du, was meine Mutter auch manchmal Ekelhaftes gemacht hat?
Boah. Fisch.
Ja, das finde ich so, das ist sowieso, das kann ich eh nicht verstehen. Nee, sie hat so Butter gegessen. So richtig Butter, so ein bisschen
Salz
Butter.
Also wie,
nein, einfach so Butter. Butter. Und ich habe mich wirklich ganz, ganz viele Jahre lang fand ich Butter immer ganz eklig. Ich habe auch mein Brötchen, jetzt finde ich das ganz merkwürdig, ne, weil ich liebe Butter so sehr. Aber so als Kind oder auch als Jugendliche, ich habe mir auch Brot nie mit Butter geschmiert. Ich habe immer so, wenn ich irgendwie Aufschnitt oder Käse oder sowas gegessen habe, ich habe das immer direkt aufs Brot gelegt.
Du kennst ja mein Butter-Syndrom, ne? Mein Buttertrauma, dass ich keine Butter und keine Margarine esse, nie. Und was auch schon zu der einen oder anderen Streitigkeit mit Bäckerei-Fachverkäuferinnen geführt hat. Ey, da hast du.
Was sagen die zu dir?
Ja, du weißt, wie die Frühschicht ist, ne? Du stehst um 3 Uhr auf, fängst um 4.30 Uhr an, willst um spätestens 5, 6 Uhr frühstückst du. Dann gehe ich zum Bäcker und sag, hier, ich hätte gern das für den Kollegen und für mich ein Käsebrötchen, aber ohne Butter und ohne Margarine. Ja, klar, mache ich. Ich gehe hoch, pack das aus. Und ich kann das nicht essen, ich kann das einfach nicht. Mir wird übel davon, mir wird schlecht davon, ich kann das nicht essen. Es ist auch nicht irgendwie, weil ich schlank sein möchte, sondern es ist eine Sache des Geschmacks. Ich kann es nicht essen, wenn es irgendwie aus der Pfanne zerlassen ist, so, dann kann ich es essen, aber nicht auf dem Brot. Und dann bin ich halt nochmal runtergegangen. Also ich habe das dann nicht umgetauscht, ich habe das dann einfach einem anderen Kollegen geschenkt. Aber habe halt zu ihr gesagt, so, aber jetzt hätte ich dann gerne das Käsebrötchen ohne Butter und ohne Margarine. Hat sie sich tausendmal bei mir entschuldigt und so. Aber es hat schon zu Problemen geführt tatsächlich.
Ja, okay. Das waren Geschichten aus dem Leben des Sascha Fassbenders.
Ich dachte Geschichten aus dem Paulanergarten.
Das Leiden. Nee, das Leiden des Sascha Fassbenders. Ja. Nee, ich sag mal so, kennst du das, wenn du bei der Bäckerin oder beim Bäcker bist und dann ist die Verkäuferin oder der Verkäufer, warum gender ich das? Wir wissen, alle sind immer Verkäuferinnen. Und dann ist die Verkäuferin, steht dann vor dir und du hast schon fast so eine zurückhaltende Art, ihr zu sagen, du hättest gern ein frisch geschmiertes Brötchen.
Ja.
Oder also dieses Augenrollen, dieses so nach dem Motto, ja natürlich, ich kann ihn auch eins schmieren, so mäßig. Mhm. Und ich denke mir, könntest du, ich sage es zwar nicht, aber ich denke mir immer, könntest du es mir so sagen, dass ich kein schlechtes Gewissen kriegen muss, weil ich weiß, dass du so gut wie nichts verdienst, aber ich möchte einfach nur gerne ein Brötchen essen. Ich bin im Zwiespalt.
Ja, und so später der Tag ist, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass du dir etwas frisch machen möchtest, weil je länger liegt das ja wahrscheinlich auch da, weißt du, was ich meine?
Ja.
Und du, auf der anderen Seite ist es auch sehr verwöhnt, weil ich meine, du isst ungewaschene Äpfel, du kannst auch ein altes Brötchen essen.
Finde ich nicht.
Doch.
Weil ein ungewaschener Apfel schmeckt immer noch nach Apfel. Aber so eine eklige Salami, die sich schon kräuselt, allein das ist das mit Wort kräuseln gibt, allein das Ding.
Wo an der Seite schon so der Rand hochkommt.
Ja, und ganz ehrlich, also wenn dann denke ich mir, es muss ja einen Grund haben, dass seit 2 Stunden keiner dieses Brötchen haben wollte, weißt du?
Ja, stimmt schon,
also, nee. Nee, das hört mich ab.
Aber ich habe ganz andere Kassen- und Kundensituationen, die ich komisch finde. Kennst du das, wenn du so ein bisschen zu viel eingekauft hast und ein bisschen zu lange auch zum Einpacken brauchst und du hast auch schon bezahlt und dann sagt die Kassiererin einfach so, du bist doch gar nicht im Gehen, sondern du bist doch mitten beim Einpacken. Sie sagt einfach, tschüss, schönen Tag noch. Aber du bist doch mindestens 5 Minuten da. Und das ist dann so, das ist so dieses durch die Blume, jetzt verpiss dich mal, aber du nimmst ja voll Platz weg. Das ist auch ganz unangenehme Situation,
Unangenehm.
Ja, statt einfach zu warten, bis du eingepackt hast. Aber naja.
Ja, ich habe irgendwann mal gelesen, dass, ich glaube, das ist bei Aldi, ich will mich da jetzt nicht festlegen, das ist so, dass ja auch die Zeiten praktisch zu sehen sind für so einen Boss, ne? Also wie schnell kannst du Dinge übers Band ziehen, wie schnell hast du Dinge eingescannt, wie lange steht ein Kunde irgendwie vor dir. Ich habe auch irgendwann mal, ich weiß nicht mehr, ob gelesen oder gehört oder erzählt bekommen, dass man soll ja immer jeden einzelnen Kunden begrüßen, ja, und verabschieden, aber man soll den Leuten angeblich nicht in die Augen gucken, um dann kein Gespräch entstehen zu lassen.
Oh. Ja, das habe ich auch gelesen. Ich meine auch, das war ein Discounter, aber ich meine auch, die hätten es schon wieder abgeschafft. Einfach, weil es zu stressig ist und weil es auch sehr unmoralisch ist und unmenschlich, fast schon so Versklavung, Arbeitssklaverei. Mhm. Und jetzt gibt es ja auch den Gegentrend. Es gibt ja auch diese Feel-Good,
Supermärkte.
Ja, dieses Einkaufserlebnis. Ich weiß nicht, ob du mal was von Edeka Zurheide gehört hast. Ich möchte jetzt hier ungern Werbung dafür machen, aber schon ist es passiert. Es ist ja ein Riesenladen und die kassieren auch gefühlt mit Absicht langsam. Einfach um keinen Stress aufkommen zu lassen. So ganz entspannt. Und also insbesondere in Zeiten von Corona soll zwischen Kunde und Kunde auch Zeit vergehen. Aber vorher war das gefühlt auch schon so. Also es ist alles sehr, sehr entspannt und easy. Und ich glaube, in Holland war das. Da gibt es sogar eine Kasse, die extra dafür da ist, damit du mit der Kassiererin quatschst.
Ja, habe ich auch drüber gelesen und ich muss sagen, ich feiere auch tatsächlich Edeka und Rewe und zwar sehr für, also ich mag es wirklich sehr gerne im Rewe einkaufen zu gehen oder auch in so einem Edeka, ne, weil es stresst mich einfach nicht. Ich komme da durch, ich kriege alle Produkte, die ich haben will, auch etwas außergewöhnlichere Sachen. Das, ne, und du merkst einfach, das Sortiment von denen, das kennst du als Kunde, aber da kommen halt auch immer wieder weitere Sachen dazu und das feiere ich wirklich, wirklich. Und dann, also es ist schon etwas elitär gefühlt, eben weil es einfach keine Discounter sind. Und dennoch schaffen Edeka wie auch Rewe, diese Günstigmarken zu etablieren, die ja auch wirklich gut sind. Also zum Beispiel, ich glaube, ist es bei Edeka?
Nee, andersrum. Oder? Ja, ist es bei Rewe und bei Edeka ist es gut und günstig.
Ah, okay. Und Rewe hat auch nochmal diese Hausmarke Rewe, die ist übrigens auch richtig gut. Die Marmelade von denen ist lecker. Ich komme nur darauf, weil ich letztens...
Weil die Werbesendung.
Nein, ich komme nur... Nein, weil sonst... Also ich muss schon sagen, so ein Konzern, die haben es ja gar nicht nötig, eigentlich so super günstige Produkte anzubieten. Aber ich habe das Gefühl, also dass es irgendwie von allem auch immer die günstige Version in diesen Märkten gibt, weißt du? Ja. Und damit schließt du einfach niemanden aus. Auch wenn du eine alleinerziehende Mutter bist mit einem, 450-Euro-Job oder sowas, kannst du es dir mal erlauben, in so ein Rewe zu gehen mit deinen Kindern, ohne dass du dich komplett scheiße fühlst. Weißt du, was ich meine? Ja. Und das finde ich halt super. Und ich finde, genau so muss das sein. Und du kannst da halt auch einkaufen gehen. Und wenn du sagst, gut, ich habe kein Problem damit, dass mein Einkauf ein bisschen teurer ist und ich habe keinen Stress und finde coole Produkte. Also super. Ich kam nur darauf, weil ich letztens Aufbackbrötchen von Ja gekauft habe und gemerkt habe, ey, diese Billigversion ist viel, viel besser als die und die Marke. Jetzt nicht unbedingt bei Brötchen, aber ich habe das oftmals, dass ich denke, bei Aldi zum Beispiel habe ich das oft. Die haben so ein Paprika-Lione, also so eine Art Mortadella, die ist so unglaublich gut und ich fahre extra nur zum Aldi, um mir die da zu holen.
Krass. Ja, ich frühstücke ja vegetarisch seit meinem letzten Vor-Corona-Urlaub. Das funktioniert richtig gut und es gibt mir auch irgendwie ein gutes Gefühl. Bin ich dann schon Flexitarier eigentlich?
Du bist einfach Sascha Fassbender.
Aber was ich noch ganz kurz, damit wir auch ein bisschen kritiklos werden, was ich bei Rewe und Edeka gar nicht gut finde, sind diese Self-Checkout-Kassen. Kennst du die?
Mhm. Warum findest du das nicht gut?
Naja, weil es weil es Menschen arbeitslos macht am Ende des Tages. Sagen wir mal, das ist erfolgreicher und wird erfolgreicher, dann verlieren ja Kassiererinnen und Kassierer am Ende des Tages auch ihre Jobs. Oder es werden zumindest, wenn die irgendwann zu alt sind, kommt kein neuer Arbeitsplatz, sondern stattdessen so ein Selbstkassierer-Ding. Mhm. das ist wahrscheinlich die Zukunft, ja, Digitalisierung und so, aber ich ganz persönlich finde es halt einfach cooler, von einem Menschen bedient zu werden, als von, so einem, als von so einem Computer. Ich war ein einziges Mal in meinem ganzen Leben an so einem Computer, da habe ich das auch zum allerersten Mal gesehen, das war in Australien damals, und da wusste ich direkt, du gehst immer zu den Menschen, außer wenn, weiß ich nicht, du kannst diese Dinger ja auch verarschen, ne? Du kannst ja, wenn du so ein Bündel Bananen holst, legst du es nicht komplett drauf, sondern nur so an die Seite, dann wiegt er ja nicht alle Bananen. Ja, in Australien hatte ich vielleicht finanzielle Probleme.
Das gehört dazu in dem Alter, das muss man durchmachen, ja. Man muss auch mal hungern, um groß zu werden und stark zu werden und zu wissen, man kommt immer durch jede Phase des Lebens eigentlich dann doch ganz gut durch. Aber jetzt, wo du das gesagt hast mit diesen Selbstbedienungs, ich habe über diesen Aspekt gar nicht so nachgedacht, deswegen ja, ich gebe dir recht. Was hältst du denn von dem, was Amazon jetzt gerade etabliert, nämlich diesen Supermarkt, wo du reingehst, dir die Sachen aus dem Regal nimmst und wieder rausläufst. Und über diverse Kameras und Sensoren registriert Amazon, ich meine, es ist Amazon, registriert Amazon, was du dir in die Tasche gelegt hast oder was du vielleicht zurückgelegt hast und was du nicht mitgenommen hast, und dann wird später abgerechnet. Das ist ein Supermarkt im Prinzip ohne Kassen. Du gehst da rein, du nimmst dir, was du willst, als ob es ein Kühlschrank wäre, ja, so zu Hause so, ich nehme mir das und das. Und ja, Amazon sagt, Arbeitsplätze würden dadurch, entschuldige jetzt, ich weiß jetzt gar nicht so sehr, ob das, doch, ich meine, ich bin mir ziemlich sicher, dass es Amazon war. Ja, aber was hältst du denn dann von so einer Idee, zumindest in den Großstädten?
Naja, es ist, finde ich, das ein ähnliches Problem, weil ja auch dadurch, sagen wir mal, das setzt sich irgendwann durch, gucken sich das vielleicht andere Märkte ab und ja, früher oder später werden vielleicht Kassierinnen und Kassierer rar, ähnlich wie es auch Videotheken sind, die gibt es ja auch nicht mehr. Und so ähnlich wird es vielleicht bald mit Kassiererinnen und Kassierern sein. Das ist wahrscheinlich die Zukunft, aber ich persönlich finde es halt nicht so geil. Ja, zumal, also wie arbeitnehmerfreundlich Amazon ist, darüber brauchen wir ja, glaube ich, nicht zu reden. Das ist ja, aber trotzdem bin ich Kunde, also was soll ich sagen? Eigentlich müsste ich schon längst da raus, aber man ist sich halt auch zu gemütlich. Man bestellt dann trotzdem hier und da mal gerne bei Prime oder guckt Filme darüber. Man ist sich dann doch zu, also kritisieren können wir alle, aber wirklich Konsequenzen daraus ziehen, das ist dann doch immer so ein bisschen das Ding, und da muss ich
und da muss Politik halt einfach greifen eigentlich, ne?
Eigentlich
genau, an solchen Sachen. Aber es ist, wie es ist, und wenn ich mir auch so ansehe, wer da, ich nehme jetzt mal die Baerbock außen vor, nicht weil ich jetzt eine Grünwählerin bin oder auch nicht, einfach nur weil die Frau jung ist, wenn ich so darüber nachdenke, was für Führungskräfte politisch betrachtet in Deutschland jetzt wieder zur Wahl stehen bald, denke ich mir, lernen wir eigentlich nicht aus den Jahren, die jetzt hinter uns sind, und damit meine ich nicht Angela Merkel, sondern mal zu sehen, was geht in Neuseeland ab, was geht in Kanada ab. Also so viele Länder erleben wirklich eine Nation, selbst die USA mit Joe Biden, der ja eigentlich sogar recht alt ist, aber unfassbar junge und unglaublich frische Politik dort macht, also Innenpolitik. Mir geht es jetzt nicht um die Außenpolitik, ne? Also die Innenpolitik in den USA erlebt gerade einen Wandel, der, glaube ich, also so in der Form von niemandem erwartet wurde, wenn ich ehrlich bin. Also ich habe niemals damit gerechnet, es ist im Prinzip so, das, was sich alle von Obama versprochen haben, ist natürlich nie eingetreten, ganz im Gegenteil. Aber Joe Biden packt das nicht nur, greift das nicht nur, setzt das auch noch um, sondern bietet jetzt schon Perspektive auf noch viel mehr. Ja. Und ich finde gerade mit den Beispielen wie eben in Kanada oder auch in Neuseeland oder sowas, oder teilweise ja auch Parlamente, die vor allem von Frauen irgendwie besetzt sind, oder ja, besetzt ist jetzt das falsche Wort, aber wo übermäßig viele Frauen auch zu sehen sind, du merkst, es gibt einen politischen Wandel. Aber das ist kein Konflikt zwischen den Parteien. Das ist ein Generationenkonflikt. Ja, ja. Das ist der Konflikt zwischen den Generationen. Und wenn ich an so einen Laschet denke, ne, Gott bewahre. Mir geht es dabei nicht um seine Partei oder um ihn als Person. Es geht mehr um diese eingestaubte, alte, elitäre Art, Politik zu machen und Dinge voranzubringen. Egal wie alt du bist, und das beweist zum Beispiel so ein Joe Biden, egal wie alt du bist, du kannst einen sehr jungen, sehr progressiven Weg gehen.
Ja.
Und den braucht Deutschland, weil wir verlieren, da bin ich so safe, wir verlieren gerade so krass an Macht und Einfluss und an, wir verlieren auch diese Speerspitze, an der wir ganz lange gestanden haben. Und ich habe letztens noch darüber nachgedacht, wie krass das eigentlich ist, dass wir in dieser Pandemie stecken und es für den Fall so einer Pandemie überhaupt gar kein Szenario gab. Es gab ja scheinbar überhaupt keinen Plan, so nach dem Motto, was tun wir eigentlich, wenn mal sowas passiert? Obwohl Mediziner und Forscher ja schon seit Jahren sagen, Pandemien, weltweite Pandemie wird es geben und die werden auch Europa ganz stark treffen. Und trotzdem hat Deutschland nie diese Pläne gemacht. Warum nicht so?
Naja, es gab 2017 gab es tatsächlich so ein Treffen der Leopoldine oder zu dem die Leopoldine eingeladen haben, wo auch weltweit Gesundheitsminister eingeladen waren. Was übrigens Verschwörungstheoretiker benutzen, um zu behaupten, dass die Pandemie geplant wäre. Das heißt, dass weiß ich nicht, jede Übung von der Bundeswehr oder von der Feuerwehr, da müsste dann auch jeder Verschwörungstheoretiker bei einem Feuer sagen, ja, das habt ihr ja geübt, das war ja dann geplant, das ist so ein Quatsch. Aber es ist halt in der Praxis einfach nicht zu üben. Also es ist halt nochmal was ganz anderes, es kommen ganz andere Extreme hinzu. Du hast die Globalisierung, du hast Mutationen, ich glaube, man kann auf sowas nicht vollends vorbereitet sein. Aber man hätte besser vorbereitet sein können, denke ich mal. Mhm. Insbesondere, weil man bedenkt, dass dieses Treffen 2017 war. Ja, ich habe vorhin tatsächlich, deswegen finde ich es witzig, dass wir darüber reden, ich habe vorhin noch ein Video gesehen, nämlich auf so einer Verschwörungstheoretiker-Seite, wo es darum ging, und da hat Angela Merkel auch gesprochen und hat auch so Dinge gesagt, wir müssen uns auf Pandemien vorbereiten, blablabla. Ja, ist eher so semi-geschehen. Ja. Mhm. Aber was ich ganz witzig fand, du hast gesagt, das ist ein Problem der Generationen und von jung, also so ein bisschen so jung versus alt. Wenn ich mir die junge Union anschaue, denke ich, dass das, also die sind ja noch viel konservativer als die älteren CDUler, gefühlt zumindest.
Ja, weil die wissen, dass die mit rechten Parolen Wahlkampf gewinnen können.
Ja,
also
absolut.
Das ist jetzt noch ein anderes Problem.
Das ist,
ne?
Gerade
also
so ein bisschen sexy,
die junge
alles.
Union. Ja, die junge Union ist ja nicht authentisch. Die junge Union versucht ja, die junge Version von der CDU zu sein, letztendlich, oder von, also sie wollen ja konservativ sein. Sie spielen konservativ. Das ist so wie Mutter, Vater, Kind spielen, wenn du 6 Jahre alt bist. So ist die junge Union. Sie tut nichts anderes, als konservative Einstellungen irgendwie zu imitieren und ich habe das Gefühl, die haben gar keine Ahnung. Also, weil eben auch das Wort, also ich würde mich zum Beispiel auch eigentlich als jemanden bezeichnen, der sehr konservative Werte hat. Aber wofür steht ein, also was bedeutet das überhaupt? Für mich war die CDU zum Beispiel immer eine sehr sympathische Partei, auch eine Partei, hinter deren Werten ich absolut stehen kann. Also Familie, Tradition, Gemeinschaftsgefühl, zusammen, also all diese Werte sind ja sehr, sehr gute, meinetwegen auch christliche Werte, ja? Dann nennen sie ruhig christliche Werte. Ich kann ja trotzdem, auch wenn ich nicht Christ bin, dahinterstehen, absolut. Aber, und damit komme ich jetzt halt nicht mehr klar, dass sich die CDU in eine Richtung bewegt, die mir schon ein bisschen Sorge macht. Jetzt ganz besonders, wo man weiß, Angela Merkel wird nicht mehr da sein. Und wenn man sieht, wie jetzt auch die CDU mit der Werteunion umgeht. Also man weiß ja jetzt, die Werteunion, wer da so alles drin steckt und dass der stellvertretende Vorsitzende auch noch ein ehemaliger Neonazi ist und der Otto, der jetzt frisch gewählt wurde, der ist ja sowas von AfDler und sowas von rechts, dass sich sogar ein Maaßen dazu entschieden hat, seine Arbeit bei der Werteunion erstmal abzulegen. Man muss sagen, die Werteunion, ähnlich wie zum Beispiel, ne, das kommt ja vom Wort her, kann man es ja erkennen, es ist ein Verein, kommt von der CDU. Die CDU sagt ja jetzt nach der Wahl des neuen Vorsitzenden, nein, die Werteunion hat nichts mit der CDU zu tun, das ist ein Verein. Und wir also distanzieren sich so übermäßig. Und ich denke mir, das ist ja schön und gut, dass ihr das jetzt macht, wo rechtsradikale Nazis und ehemalige Neonazis da vorne stehen bei eurer geliebten Werteunion. Warum habt ihr das die letzten Jahre nicht gemacht, ihr Heuchler?
Ja, ja. Alles so ein bisschen gruselig, auch wenn ich jetzt auf, warte, wir nehmen Donnerstag auf, wenn ich auf Sonntag schaue, da ist ja Wahl in, ich sag's mal sehr diskriminierend, in Dunkeldeutschland. Da habe ich auch sehr, 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 sehr große Bedenken.
Aber ich möchte auch noch mal ganz kurz sagen, ne, auch wegen dem, was in Sachsen-Anhalt passiert ist, die AfD hat, glaube ich, was, 24% oder so gemacht. Ne? Ja,
ich glaube, ein Kopf-an-Kopf-Rennen aktuell in den Umfragewerten mit der CDU.
In Sachsen-Anhalt?
Ja, ich meine ja. Also habe ich zumindest vorhin noch gelesen.
Also die Ergebnisse sind schon erschreckend und ich habe mich sehr krass gegruselt, ganz besonders, weil wir auch alle wissen, dass dort einfach keine Ausländer leben. Ich habe mir überlegt, vielleicht sollte man einfach in Sachsen-Anhalt irgendwo so ein Ausländerfestival starten, wo alle Migranten Deutschlands sich einfach zusammentun und treffen und einfach das schöne Sachsen-Anhalt feiern. Ja. Aber nee, jetzt mal im Ernst, da habe ich dann so gedacht, okay, ich habe jetzt irgendwie die Zahl 24 im Kopf, ja, lass uns mal kurz dabei bleiben. 24%, das ist der Horror. Aber das bedeutet auch, dass einfach 74% diese Partei nicht gewählt haben. Ich weiß, das ist so eine Art Milchmädchenrechnung, aber ich will damit nur sagen, nicht jeder, der dort lebt, wird direkt von diesem Virus infiziert.
Ja, absolut.
So wie wir hier uns ja auch nicht alle mit Corona gleich anstecken. Gleichwohl ist es natürlich sehr schwierig, gebe ich ehrlich zu, also ich hätte jetzt nicht so viel Bock, durch Sachsen-Anhalt zu fahren oder zu laufen. Also ich hätte schon Angst, ehrlich gesagt.
Glaube ich, kann ich nachvollziehen? Ich kann es nicht nachvollziehen, aber ich kann es andersrum. Ich kann es nachvollziehen, aber ich finde es traurig, dass es so ist und ich...
Lass uns, und damit müssen wir jetzt auch ein Ende finden, weil wir sind jetzt auch schon einige Zeit am Aufnehmen.
Wir brauchen noch die Rough Questions.
Ich habe keine.
Ich habe eine. Ich dachte, du hast die anderen zwei vielleicht.
Ja, dann machen wir spontane Rough Questions. Aber dann
wir müssen das Thema aber noch ganz kurz zu Ende führen.
Genau.
Du warst gerade dabei.
Vielleicht nutzen wir diesen 3. Juni 2021, den Geburtstag von Chai und Rauch, um zu verkünden, dass es im nächsten Jahr, denn Leute, wir haben heute Geburtstag, ja, und das ist Surprise, dass Sascha es vergessen hat und ich es erst ganz am Ende droppe. Surprise, wir werden Schall und Rauch on Tour machen und zwar, ich würde auch vorschlagen, in Sachsen-Anhalt, Sascha.
Ja, auf jeden Fall.
Nice.
Auf jeden Fall, weil
das schenke ich uns zum Geburtstag.
Ich bin fest der Meinung, dass die Begegnung mit Menschen überzeugen kann. Wie heißt diese Frau mit Vornamen hier, diese Ritter-Mama?
Karen Ritter.
Ja. Und sie hat, ich glaube, sie war bei einem Italiener oder bei einem türkischen Restaurant und hat kurz vor ihrem Tod hat sie gemerkt, ich war zwar mein Leben lang eine Nazi-Braut, aber so schlimm sind die Ausländer ja gar nicht. Also ich bin fest davon überzeugt, dass die Begegnung solche Probleme zumindest auch lösen kann. Das kann auch eine Lösung sein.
Absolut. Ich glaube sogar, das ist die Lösung. Bin ich felsenfest von überzeugt. Ja. Einfach, weil ich eigene Erfahrungen so gemacht habe. Und es freut mich, dass du Karen erwähnst. Gott hab sie selig. Ist sie rechtsradikal gewesen? Mit Sicherheit. Eine Nazi-Braut, wenn man so will. Ja, absolut. Hat sie anderen Menschen Unrecht angetan? Mit großer Wahrscheinlichkeit. Aber diese Frau, die immer so verbissen daran festgehalten hat, dass Ausländer Dreck sind und vergast gehören und all diese schlimme Scheiße, die sitzt da an ihrem Geburtstag, guckt in die Kamera, bestellt bei dem, sie saß da in einer italienischen Eisdiele, guckt dann den Reporter an und sagt, ich habe ja immer so schlecht gesprochen, ne, über die Leute. Und der Reporter sagt, über welche Leute meinen Sie? Naja, hier, die Ausländer. Aber das sind ja so liebe Leute. Also wirklich so, so liebe Leute. Und ich war so gerührt davon. Das hat mich so gepackt, weil ich dachte, siehst du, diese... weiß ich nicht, 62, 63 Jahre alte Frau, die nur rechte Drecksscheiße im Kopf hatte und im Mund,
ja,
hat dennoch die Kraft aufgebracht, so einen Satz diesem Reporter zu sagen.
Ja.
Nicht gerichtet in die Kamera, sondern die haben sich halt einfach unterhalten. Ja? Und da dachte ich mir, geil, vielen Dank, Karen Ritter, dass du zum Abschied sozusagen, zum Schluss uns das noch gegeben hast.
Ja, und das muss der Weg sein.
Ja.
Okay. Ja, soll ich einfach mal meine Frage raushauen?
Ja, mach mal die zweite.
Nach der letzten Aufnahme eingefallen, vielleicht fällt dir ja danach noch eine andere ein, ansonsten ist das heute nur die Rough Question. Ist ein bisschen hart. Du bist beim Arzt und der Arzt sagt dir, Frau Hamdan, Sie haben noch 3 Wochen zu leben. Aber es gibt, wir haben eine Möglichkeit. Wir können Sie in 1,5 Wochen einfrieren und tauen Sie wieder auf, wenn wir ein Medikament haben. Schmeißt aber dann dafür diese anderen 1,5 Wochen, die du hättest, weg. Also du hast die Auswahl zwischen 3 Wochen leben oder 1,5 Wochen leben, aber dafür einfrieren und irgendwann möglicherweise weiterleben, wenn es ein Medikament dagegen gibt. Für was entscheidest du dich?
Auf jeden Fall, was das, also die Medikamentenversion. Ja. Safe zu 1000%. Einfach, weil ich dann davon träumen würde, so in 150 Jahren aufzuerstehen. Ey, wie fett wäre das? Das wäre mega. Aber wenn das jetzt eine wirklich reale Situation wäre, dann würde ich wahrscheinlich erst mit meiner Familie darüber sprechen, ob die das okay finden würden. Ja. Denn die Vorstellung, guck mal, ich sterbe in 3 Wochen, dann bin ich weg, dann bin ich tot. Das wird für Trauer sorgen, also hoffe ich zumindest. Wenn ich dann aber in 1,5 Wochen sterbe, wird das auch für Trauer sorgen. Aber was ist der Unterschied? Es gibt einen Funken Hoffnung.
Ja, ist auch so ein bisschen dieser Forschungsgedanke, ne? Also ich könnte Teil einer Forschung sein, denke mir aber auch gleichzeitig, wenn ich dann in irgendwie 150 Jahren aufgeweckt werde, ich muss mir ja ganz neue Freunde suchen. Also ich werde nicht dieses Umfeld haben, weißt du, was ich meine?
Aber Sascha, wie oft hat sich denn dein Umfeld und dein Leben gewandelt? Ich halte das eigentlich sogar für, also das macht ja das Leben aus, eben das Nichts. Auf ewig hält. Nichts ist
Familie,
für immer, gar nichts.
Familie, also in den meisten Fällen halt schon und das ist ja dann sehr wahrscheinlich nicht mehr da, außer die frieren sich auch alle ein.
Ja, aber auch Familie ist im Wandel. Ja. Du warst das Kind, du wirst natürlich auf immer der Sohn deiner Eltern sein, aber die Dynamik ist ja eine ganz andere. Du warst ein 4-jähriges Kind für deine Eltern irgendwann mal, 1996 oder so. Und jetzt bist du einfach ein erwachsener Mann, der eine ganz andere Beziehung zu seinen Eltern hat. Verstehst du, was ich meine?
Ja,
also
total,
wir sind
klar.
Ja ständig im Wandel. Es gibt immer Veränderungen. Interessante Frage, Sascha Fassbender. Ich bin schlau. Ich bin stolz auf dich.
Einfach so gedroppt. Ja, ich bin schlau.
Ich bin stolz auf dich, wollte ich sagen. Okay.
Ich habe jetzt voll den Fanta 4... Ohrwurm, es ist 1996, meine Freundin.
Es ist 1996.
Okay, hast du eine Frage? Ansonsten ist das heute auch einfach nur eine Frage.
Ich hätte noch eine. Mhm. Du weißt doch, ich mag ja diese neue Kategorie, die spontanen Rough Questions.
Die
Sascha
faulen.
Fassbender, die faulen. Sascha Fassbender, warum sind Frauen die besseren Führungskräfte?
Würde ich so nicht zu 100% bestätigen. Ich glaube, dass Diversität die beste Form von Führungskräften ist.
Also bist du immer für so ein Chef-Duo, ja?
Ja, flache Hierarchien. Ich bin aber davon überzeugt, dass wenn nur Frauen in Regierungen sitzen oder gäbe es nur weibliche Regierungschefs, also quasi Regierungschefinnen, gäbe es weniger Kriege. Davon bin ich überzeugt. Diese Theorie möchte ich einfach mal aufstellen, ohne sie groß zu untermauern. Aber mein Gefühl ist immer, Frauen haben eine ganz andere Art und Weise, was so Konfrontationen angeht, was Diplomatie angeht. Da gibt es zwar auch Eskalationspotenzial, aber das ist nicht auf einer aggressiven Art und Weise, sondern immer irgendwie diplomatisch. Aber da wir diese Vision von nur Regierungschefinnen wahrscheinlich niemals haben werden, werden wir es niemals testen können. Aber ich bin davon überzeugt, dass mehr Frauen zumindest für mehr Frieden sorgen könnten. Wir wissen ja, wie es andersrum läuft, also warum es nicht einfach mal ausprobieren. Aber jetzt hatten wir ja in Deutschland 16 Jahre lang eine Regierungschefin, also wir sind ja nicht die, die es nicht ausprobiert haben. Hast du denn eine Antwort auf diese Frage?
Also diese Frage impliziert ja, dass es so ist. Also dass,
Das ist halt der Knackpunkt für mich.
Ja, und also ich glaube, also ich sag mal so, ich finde das, was du gesagt hast, sehr klug, dass es eigentlich viel besser ist, immer divers aufgestellt zu sein und eben zum Beispiel so einen Chefposten immer mit zwei Menschen zu besetzen, wie man das ja auch zum Beispiel aus der Medienwelt eigentlich auch kennt, ne? Es gibt ja in den meisten Häusern immer mehr als nur einen Chefredakteur oder oftmals neuerdings ja auch so ein richtiges Team. Das finde ich sehr klug und auch, ja. Ich glaube, dass das auch der Weg der Zukunft sein wird. Glaube einfach, dass Frauen eine Sache vielleicht den Männern voraus haben, jetzt noch. Das wird sich dann mit den nächsten Jahren, Jahrzehnten ändern. Frauen sind ja jetzt gezwungen, alles auf einmal zu sein. Du musst eine tolle Mutter sein, du sollst super sexy sein, du sollst aber auch arbeiten. Am besten hast du auf Master studiert. Also Frauen sind in der Lage, glaube ich, oder anders, sind eher in der Bredouille, alles hinkriegen zu müssen und das mit Bestleistung. Und sind eben vielleicht so einen Weg gegangen. Ne? Also ich glaube, Frauen wissen, wie schwer Dinge sein können, wie ungerecht Dinge sein können und das begünstigt natürlich auch deine Empathie und von daher kann so ein Für- und Frauen sind nun einmal, weißt du, gerade wenn du mehr als ein Kind hast, wo es natürlich auch darum geht, mal Kinder auseinander zu halten und nicht irgendwie sie sich gegenseitig aufeinander einprügeln zu lassen. Also ich glaube schon, dass du all diese, du musst einfach als Mutter auch pragmatisch sein. Deswegen müsste ich eigentlich die Frage umformulieren in nicht etwa, warum sind Frauen die besseren Führungskräfte, sondern warum sind Mütter die besseren Führungskräfte? Ja, und ich glaube, aber, das ist eine noch bessere Frage.
Ja, und ein Punkt, den du noch angesprochen hast, den würde ich gerne noch zu meiner Argumentation von vorhin dazu packen, dass Frauen nicht nur weniger aggressiv Diplomatie betreiben, sondern für mich sind Frauen auch schon immer, haben mehr Empathie als Männer.
Mhm. Aber auch nicht, weil die Männer scheiße sind oder selber schuld sind, sondern die Gesellschaft und die Art und Weise, wie wir groß werden, aufwachsen und unser Leben leben sollen, prägt uns ja
klar,
auch, prägt ja auch unsere Geschlechter, ne?
Ja, ja.
Total, absolut. Und ich bin ja auch jemand, also die meisten, glaube ich, wären sehr überrascht, wenn sie wüssten oder wenn ich dann einfach auch jetzt sage, also meine Traumvorstellung fürs Leben ist zum Beispiel, wenn ich eigene Kinder habe oder so eine eigene Familie, das wünsche ich mir irgendwann. Ich wünschte, ich hätte einfach noch 10 Jahre mehr Zeit dafür, das so schön nach vorne, also weiter wegzuschieben sozusagen. Aber dann wünsche ich mir zum Beispiel auch eine ganz klassische Rollenverteilung. Also ich wünsche mir dann zum Beispiel auch zu Hause zu sein und meine Kinder großzuziehen und klar, so eine Kita ist auch super für ein Kind und so, ne? Aber also wenn ich die Möglichkeit habe im Leben, dann würde ich gerne so 3-4 Jahre zu Hause sein. Ja, ich habe das Gefühl, das als Frau zu sagen, da wirst du total krass für verurteilt, so ja, du bist faul, geh doch arbeiten, soll dein Mann etwa nur für dich arbeiten? Dann denke ich mir immer, ja, aber was denkst du denn, was Kinder sind? Glaubst du, das ist keine Arbeit? Und ich sage das auch, weil ich die Frau meines Vaters sehe, wie sie mit meinen 2 kleinen Geschwistern ist. Die sind beide noch nicht in der Schule, weil sie noch zu jung sind. Beide können das Alphabet, die können bis 100 zählen, die können, also was die alles mit denen macht, die fördert diese kleinen Menschenwesen so sehr, auf eine so liebevolle Art und Weise. Und ich sehe, wie viel Glück, wie viel Freude sie selbst dabei hat. Ja. Es ist wunderschön. Und das ist, ey, vielen Dank an alle Mütter da draußen.
Total, ja, auf jeden Fall. Ich bin gerade immer noch geflasht, dass wir heute Geburtstag haben. Scheiße, ey.
das ist nicht. Weißt du, woher ich. Weißt du, wie ich daran erinnert wurde, Sascha Fassbender?
Wie denn?
Weil wir heute zum Geburtstag habe ich die Rechnung gekriegt für unseren. Für unseren Haus sozusagen. Also,
wo wir das hochladen.
Womit wir das hochladen. Kam die Rechnung heute aus. Ja, richtig. Vor exakt einem Jahr.
Ja, machen wir schön halb-halb.
Ja.
Okay. Wenn du jetzt keine Frage mehr hast, würde ich jetzt mal hier eben einen Schluss finden. Der Spanier wartet.
Hier Schluss. Ja, bei Sascha sagt ciao.
Okay, sag ciao. Das ist jetzt schon sehr abrupt. Möchte ich noch irgendwelche tollen Worte finden nach einem Jahr?
War schön. Sag mal ciao jetzt.
Okay, war schön. Tschö.